Es folgt 88 Blütenblätter für Gertrud. Das ist wieder einmal eine Spontanlesung, die ich speziell für die Veröffentlichung und das Einstellen im Blog Paula Grimms Schreibwerkstatt anfertige. Hier muss ich jetzt was dazu sagen. Diesen Singsang-Dialekt eines bestimmten Ortes im Rheinland, der gleichermaßen schimpfend und klagend klingt, kann ich auch nicht imitieren, genau wie die Protagonistin, aber er klebt mir in den Ohren, im Gehör, wahrscheinlich bis zu meinem Tode. Aber das ist vielleicht nicht ganz so schlimm. Könnte ich das nachmachen, würde wahrscheinlich jeder für sein Leben akustisch geschädigt. 88 Blütenblätter für Gertrud von Paula Grimm. Es liest Paula Grimm. Der Sommer setzte Lebendes nicht mit flirrender Hitze unter Druck. Denn der Juli-Himmel hielt sich bedeckt. Es regnete nicht. Ein leichter Wind wehte. Guten Tag, Dagi. Herzliches Beileid auch dir, Dagi. Wie geht es dir denn sonst so, Dagi? Hallo, bald hätte ich dich übersehen, Dagi. Und Dagi, wie es aus aller Munde kam, hatte wie eh und je diesen falschen, verniedlichenden Klang. Es waren viele Leute zu begrüßen, Beileidsbekundungen entgegenzunehmen und vor allem Hände zu schütteln, weil das seine Zeit brauchte und doch sehr eintönig vor sich ging, gelang es den ganz alten Erinnerungen wie den Gerüchen von Haferschleim und Zitrusspülmittel wieder einmal aus der Vergangenheit und den Tiefen des Gedächtnisses aufzutauchen und sich so stark auszubreiten, dass sie die aktuellen Inndüfte der Parfums, Deos und Aftershaves überlagerten und diese schließlich ganz verdrängten. Und die Großmutter war plötzlich auch wieder da und sagte wie zu ihren Lebzeiten in ihrem Singsang-Dialekt von weiter rein aufwärts, der immer gleichermaßen schimpfend und jammernd klang, »Jebt jetzt schöne Entschuldai!« Dieser und andere Sätze in diesem Zungenschlag waren seit 30 Jahren eigentlich verstummt. Doch in früheren Zeiten sehr häufig ausgesprochen, mussten sie ohne Sinn und Verstand in der Familie bleiben, bis der oder die Letzte, dem sie zu Lebzeiten zu Ohren gekommen waren, gestorben sein würde. So oft wie von der alten Frau ihrer Zeit ungefragt Ratschläge erteilt worden waren, langsam. So oft wie von der alten Frau ihrer Zeit ungefragt Ratschläge erteilt worden waren, so oft sie geklagt, verurteilt und geprahlt hatte, niemand konnte und mochte diese jammernde Schimpferei imitieren. Jeder bekam von Dagmar die rechte Hand sowie einen Gruß und Dank in der hiesigen, raueren Sprachweise. Und die rechte war wie die linke und wie die Füße klein geraten und wieder einmal durch Macken an den Nagelbetten und einen Riss an der Daumenwurzel nicht das schöne Händchen. Wenigstens muss erstmal nicht gewinkt werden. Dabei verpasse ich wohl immer noch den Einsatz, weil ein Abschiedswort noch lange keinen Abschiedsblick und keine Kehrtwende zum Gehen ist. Blinde Kuh. Es geht los, Dagi, sagte Martha, die älteste von den fünf, die Gertrud geboren hatte. Also bei ihr unterhaken. Gedacht, nichts gesagt, aber getan, was sie gedacht hatte und jetzt angesagt war. Der Weg zu dem Bereich für die anonymen Grabstätten war, wie man so sagt, ein gutes Stück Weg. Gehen hilft immer irgendwie. Martha unterhielt sich gedämpft mit Leuten, die vor und hinter ihr gingen. Und darum musste sie nicht Dagi sagen. So war es zumindest leicht, den eigenen Gedanken nachzugehen. Gehen hilft immer irgendwie. Gertrud war wie Martha die Älteste zu Hause. Zu Hause in Ostpreußen, zu Hause an der Bahnstrecke, wo abends dann irgendwann nicht mehr nur die Güterzüge und Viehtransporte nach Osten rollten. Zu Hause, wo dann irgendwann auf den Güter- und Viehwaggons Menschen nach Osten abgeschoben wurden und die Dunkelheit, durch die die Züge fuhren, verhüllte die Tötungsabsichten und die vollendeten Morde nicht, so dass Gertrud sie später genau erkannte. Zu Hause, wo dann später mit Menschen überladene Züge nach Westen fuhren. Zu Hause, von wo sich Gertrud dann, ohne den Vater, aber mit den Großeltern, zu Fuß in den ungewissen Westen aufgemacht hatte. Und die beiden Kleinen, Renate und Oskar, waren auf der Strecke geblieben. Gertrud war die Einzige gewesen, die nicht Dagi, sondern Dagmar zu ihr gesagt hatte. Voller Stolz, weil sie sich in diesem Fall gegen ihren Mann und ihre Schwiegermutter durchgesetzt hatte. Anders war es bei Martha. Sie hieß wie die Jugendfreundin des Vaters. Martha empfand es als eine Zurückweisung, so zu heißen wie jemand, der im Alter von 22 Jahren tödlich mit dem Auto verunglückt war. Und Martha empfand es mit Mitte 40 immer noch als eine Beleidigung, dass Dagmar, also Taghell hieß. Es ist absurd, jemanden Taghell zu nennen, der im dunkelsten Winter geboren ist und der nie gesehen hat und nie sehen wird, was Taghell eigentlich ist. Und selbst wenn das stimmte, gab es keinen triftigen Grund dafür, der Namensgeberin und der Trägerin des Namens den Klang wegzunehmen und lebenslänglich mit diesem falschen und verniedlichen Ton Dagi zu sagen. Schließlich erreichten sie den Platz, an dem Gertruds Urne beigesetzt werden sollte. Der Mandatar wartete, bis alle Trauergäste in einen Halbkreis um das Urnengrab sich in einem Halbkreis um das Urnengrab versammelt hatten. Dabei ließ sich ein Augenblick der Stille und des Stillstands nicht vermeiden. Und wenn Dagmar geistesgegenwärtig genug gewesen wäre und mit dem schönen Händchen, dem linken, das von Herzen kommt, in die Luft gegriffen hätte, hätte sie wohl ein großes Stück von dem kleinen Glück aufgeschnappt, das die Natur einfachen, bodenständigen Leuten, die das Herz auf dem rechten Fleck haben, bereithält. So blieb ihr nur kurz festzustellen, dass Gertrud ihren Platz für die ewige Ruhe richtig gewählt hatte. Es war ein Ort mit Gras, Blumen und Bäumen. Es gab Plätze in Gertruds Garten, die genau von dieser Art waren. Wer nicht heimisch sein darf, muss sich heimisch machen. Dabei gibt es keine heile Welt. Dazu sind diese Plätze zu bescheiden. Und dazu musste man für so einen eigenen Platz zu oft, zu viel und zu hart arbeiten. Der Trauerredner hielt eine kurze Ansprache und dann folgte zumindest das Vaterunser. Das Vaterunser war auch an diesem Tag gut und einfach, wie es immer ist und wie das gehen. Es hilft immer. In seiner Ungereimtheit war es Gertruds Leben und damit auch ihrem Tod näher als jedes Lied, denn die Worte dieses Gebets sind so gesetzt, dass man sie wie bei jedem Gang rhythmisch so gestalten kann, wie es gerade angemessen ist. Auf die Länge und die rituelle Struktur einer katholischen Messe war verzichtet worden, um falsche Gefühligkeit zu vermeiden, was immer das auch sein mochte. Und es stimmte, dass Gertrud keine Kirchgängerin gewesen war. Sie war in den Garten gegangen, solange sie konnte. Und ihren Garten hatte sie mit Kopf, Herz und Hand gepflegt und war damit bodenständig genug, um Herz und Seele nach oben und ganz weit offen zu haben. Und damit gehörte sie im unkonfessionellen Sinn zu den gläubigen Menschen. Und sie hatte gebetet. Und was konnte auf dieses einfache und dennoch großartige Gebet folgen? Jeder Trauergast ging zum Urnengrab. In den letzten Tagen war viel und laut über die Beerdigung gesprochen worden. Und weil alle sich bemühten, so laut und so schnell als möglich mitzureden, waren viele falsche Worte gemacht worden. Und sie alle hingen nach dem Vaterunser plötzlich in der Sommerluft. Die Tränen, die auch bei Dagmar, die sie schlucken wollte, reichlich flossen, hatten sie nicht wegspülen können. Jeder ging allein an das Grab, auch wenn sie zu zweit an das Loch herantraten, wie Martha und Dagmar. Plötzlich wurde Dagmar gewahr, dass sie vor einem Korb mit Blütenblättern stand. Und links neben diesem Korb, also an der Herzseite, war das Urnengrab. Auf die Blütenblätter und dieses Loch war Dagmar nicht vorbereitet gewesen. Darüber war in all der Zeit, die seit Gertruds Tod vergangen war, kein Wort verloren worden. Dagmar erinnerte sich daran, dass sie vor fast 30 Jahren hier auf dem Friedhof, aber an ganz anderer Stelle, für die Großmutter einen Kranz in ein großes Grab geworfen hatte. Und Gertrud hatte sich ihr anonymes Grab auch deshalb gewünscht, um nicht neben ihrer Schwiegermutter in das Doppelgrab gelegt zu werden. Es war wohl dieser erfolgreiche Widerstand gegen den Willen der alten Frau und ihres Sohnes gewesen, der vor nicht einmal einer halben Stunde die Worte und Gerüche von früher auf den Plan gerufen hatten. Was waren schon fast 30 Jahre und maximal 200 Meter Luftlinie im Vergleich, verglichen mit ausgewachsenem Starrsinn und Bosheit? Was ist jetzt zu tun? Hier geht es nicht um das schöne Händchen. Wie viele Blütenblätter müssen es sein? 88, erst immer 5 und zuletzt 3. Mensch, Staggi, was machst du denn da? Du hältst den ganzen Verkehr auf. Martha sprach leise, aber der ungeduldige Ton in ihrer Stimme war nur umso lauter zu hören. Nicht die Sonne, die Weite bringt es an den Tag. Ich zähle die angemessene Zahl für Gertrud ab.
Für Gertrud?
Ja, für Gertrud, die mit dem Schwert Vertraute, so hieß sie doch. Aber warum sagst du Gertrud zu ihr, Dagi? Sie war unsere Mutter. Ja, das war sie auch, aber das war sie nicht nur. Wie viele von den Blütenblättern meinst du denn zu brauchen? Die 75 für jedes gelebte und erlebte Jahr habe ich schon. Also die Zeit der vielen Arbeit, die Zeiten des Kummers, die Zeiten der Sehnsüchte, die Zeit der Vertreibung, die Zeiten der Krankheiten, die Zeiten der Schwangerschaften, Geburten und Pflege und so sind schon bedacht. Und was kommt jetzt noch? Diese spitze Frage nahm Dagmar erst abends, als sie in ihrem Bett lag, ganz genau wahr. Was sie aber in Echtzeit spürte, war Marthas wachsende Ungeduld. Sie hätte da mal gern stehen gelassen, aber das traute sie sich nicht. Wenn sich Martha wenigstens mit den anderen Trauergästen hätte verbinden können. Aber Sie warteten geduldig, in gebührendem Abstand, als sie Dagmars Tränen bemerkten und fühlten, dass alles seinen angemessenen Lauf für Dagmar und für Gertrud ging. Und alles ging so gut wie möglich. 75 für jedes gelebte und erlebte Jahr, eins als Trostpflaster für jeden Kummer, eins zum Trost für unerfüllte Sehnsüchte, eins für unerfüllte Liebe, eins für jede erlittene Ungerechtigkeit, eins als Lohn für jede Plackerei, eins für jede vergebliche Mühe, eins für jeden erlittenen Schmerz und für jede Krankheit. Und der Dank darf nicht fehlen. Eins für jedes gute Wort, eins für die Zuverlässigkeit, eins für jede geübte Nachsicht, eins für die Liebe, die immer von Herzen kam, auch wenn sie immer nur ein praktisches Aussehen hatte. Eins für die Mühe um Gerechtigkeit und eins für die Bemühung um Verständnis, was selten gelang, aber nie aufgehört hatte. Das war ein bisschen holprig, weil einige Fehler im Druck sind. Der Text stammt aus dem August 2010, ein Montagnachmittag und zwei oder drei Wochen nach der Beisetzung meiner Mutter Gertrud Maria Paula Quinell, geborene Grimm.